Wir tauchen heute ein in eine neue, kürzere Predigtserie, die uns vor der Sommerferien noch wird begleiten, herausfordern, ein Thema sein, und zwar Next Steps im Heiligen Geist. Wir kommen vom Pfingsten her und jetzt geht es um den nächsten Schritt im Heiligen Geist. Heute mit dem Fokus die Gemeinde oder die erste Gemeinde. Damit man aber merkt, dass da jetzt nicht etwas ganz Neues ist, etwas ganz anderes von dem, wo wir auch gerade herkommen, einfach einen kleinen Rückblick, einen Schritt, wo wir gerade in den vergangenen Wochen miteinander gegangen sind. Wir haben nämlich einige Schritte gemacht durch die Stiftshütte durch. An den verschiedenen Stationen, an den verschiedenen Gefäßen vorbei, die in der Stiftshütte drin waren, haben ihre Bedeutung angeschaut, auch ihre Bedeutung für unseren Lebensalltag als Gläubige, als Christ in der heutigen Zeit. Wir haben Schritt gemacht in die Gegenwart von Gott. Wir haben gesehen, was das für das Volk Israel damals bedeutet hat und wie und was für ein Privileg wir haben, dass wir heute dürfen in die Gegenwart von Gott eingehen, Schritt um Schritt uns dort drin aufhalten und als Drittes dann wirklich auch die Schritt in die Heiligkeit von Gott. Wilf hat es letzten Sonntag noch einmal gesagt, das Bewusstsein, das Bild, was heisst es, mit dem heiligen Gott zu tun haben. Dass uns das am einen oder anderen Ecke von unserem Glaubensleben wahrscheinlich ein bisschen abhanden gekommen ist. Die Heiligkeit Gottes und was für ein wunderbares Vorrecht, dass es ist, dass wir zu dem heiligen Gott so freien Zugang dürfen haben. Im Leben, im Glauben, in dieser Beziehung, wenn wir so schön sagen, wo wir mit ihm leben. Wir haben letzten Sonntag am Pfingsten eben gesehen, den Vorhang, wo das alttestamentliche Volk abtrennt hat von dieser Heiligkeit und Gegenwart Gottes, der Vorhang ist an Ostern verrissen, der Zugang ist frei geworden. In dem Augenblick, in dem Jesus starb, zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten, die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Ganz gewaltiges Erlebnis für die Menschen dort mal, aber ein Ereignis für uns Menschen bis in die heutige Zeit hier. Und dann ist das ja eben nicht einmal alles, wenn wir die Schritte anschauen. Der Hebräerbriefschreiber greift das nämlich im Neuen Testament dann auf, einige Jahrhunderte später, und sagt dann: Aus diesem Grund, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Und dann ist auch das noch nicht alles, wo es da drin begegnet. Es gibt nämlich noch mehr. Jesus sagt zu den Menschen, die an ihn glauben, zu diesen Menschen, die sich als seine Nachfolgerinnen und seine Nachfolger sehen, zu diesen Menschen, die in ihm Leben gefunden haben, die da im Hebräerbriefschreiber so ausführlich, in ein paar wenigen Sätzen ausführlich aufgezeigt wird, Jesus sagt zu diesen Menschen: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, oder sie wird auf euch kommen. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Ihr werdet die Kraft empfangen vom Heiligen Geist. Und auch da ist es noch nicht alles. Der Paulus greift das später nochmal auf im 1. Korintherbrief. Wilf hat es letzte Woche auch gesagt: Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Darum gehört ihr nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Wir merken, die Schritte, die wir durch die Stiftshütte durchgemacht haben, die Gegenwart, in die Heiligkeit Gottes, die sind mit dem Ankommen im Allerheiligsten nicht einfach fertig, sondern da geht es weiter. Da führt uns Gott weitere Schritte, indem dass er den Zugang in seine Heiligkeit eröffnet hat und indem dass er die Kraft, der Heilige Geist, uns zugänglich macht. Ja, nicht einmal nur zugänglich macht, sondern uns mit dieser Kraft erfüllt. Und selbst das ist noch nicht alles. Es geht noch mal eins weiter. Der Paulus betet im Epheserbrief und sagt, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Die gleiche Kraft, wo Jesus vor den Toten auferweckt hat, die wirkt auch in uns. Und das bringt eine Frage mit sich. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, in einer hocharismatischen Gemeinde hätten wahrscheinlich schon fünfmal ein paar Leute geschrien, Halleluja. Also ich meine, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat und jetzt in uns am Werk ist, die wirkt in uns, da wäre ein Jubelschrei durch die Menge gegangen. Es könnte ja jetzt aber eben die Frage auftauchen, ja hey, das ist ja gewaltig. Gell? Die Schritte, wenn wir uns das so in kurzer Zeit vor Augen führen, bewusst machen, das ist wirklich, da kommt schon noch etwas dorthin. Aber, und jetzt zu dieser Frage, wie komme ich denn zu dieser Kraft? Wie komme ich denn zu dieser Kraft? Und da könnte das Geschehnis von Apostelgeschichte 2 könntet uns da wesentliche Hinweise liefern. Nächste Schritte aufzeigen. Wie, dass wir zu dieser Kraft kommen und wie, dass wir mit dieser Kraft leben können und unterwegs sein. Menschen, die Jesus nachfolgt sind, die Menschen, die zu seinem Jüngerkreis dazugehört haben, die haben von Jesus ja den Auftrag bekommen, als er zurückgekehrt ist zu seinem Vater im Himmel, Ehrenplatz an Gottes rechter Seite, hat er ihnen gesagt, geht auf Jerusalem und wartet, bis ihr die Kraft empfangt. Und dann sind sie auf Jerusalem gegangen, haben gewartet, haben gebetet, sind etwa 120 Leute miteinander zusammen gewesen. Und dann ist das Pfingstfest gekommen, wo der Heilige Geist, wie wir so schön manchmal sagen, ausgegossen worden ist. Sie ist in Form von züngelnden Feuerflammen auf alle Gläubigen gekommen. Erfüllt mit der Kraft Gottes. Und das hat ein gewisses Tohuwabohu ausgelöst, könnte man sagen, aus Sicht der einen. Weil all diese Menschen haben angefangen, in unterschiedlichen Sprachen zu reden. Zu berichten, zu erzählen, was da läuft, was da geht. Und die Menschen, die, wie es Adrian gesagt hat, ein bisschen anders kulturell unterwegs waren und nicht so ganz verstanden haben, was da geht, die haben dann den Eindruck gehabt, ich glaube, die sind besoffen. Man merkt, es ist irgendetwas vorgefallen. Der Heilige Geist ist gekommen, hat die 120 Menschen zutiefst verändert. Und das, was dann sich ereignet hat, ist zumindest erklärungsbedürftig gewesen. Und diese Chance hat Petrus genützt. Er ist auftreten, hat das Wort ergriffen und hat den Menschen dort Evangelium von Jesus Christus erklärt. Er hat ihnen aufgezeigt, in der ganzen Heilslinie und Geschichte, wo sie bis dahin schon gelebt haben als Volk Israel, was das sich in dem Moment ereignet, was das jetzt und da gerade passiert. Und er hat ihnen Evangelium von Jesus erklärt. Und wir spüren dann Petrus richtig ab, dass ihn das für ihn nicht ein riesiger Krampf war, sondern eine Leidenschaft. Und da bin ich letztlich, vielleicht ist das für dich gar nicht neu, ich habe es jetzt erst mal so gehört, wenn es um Evangelium oder Evangelisation geht, auf ein Wort gestoßen, wo etwas von dem zum Ausdruck bringt, und zwar Evangelisation. die Botschaft von Jesus Christus weitergeben soll Fan sein, weil es mich selber so begeistert, was ich da erzählen kann. Weil es mich so ergreift, was da passiert, wenn ich an Jesus glaube. Es soll mit Fan zu tun haben. Evangelisation. Nimm doch das mal mit. Wie viel Fun, wie viel Leidenschaft, wie viel Freude, wie viel Begeisterung setzt sich in deinem Leben, in deinem Herz, in deiner Seele frei, wenn du über das erzählst, was sich durch Jesus Christus und seinen Geist in deinem Leben drin ereignet tut. Der Petrus hat also all diesen Menschen, die dort in Jerusalem waren, die ihm dort zugelassen haben, Evangelium erklärt. Und dann ist ein weiterer gewaltiger Schritt passiert. Wir lesen dort, was sie von Petrus hörten, traf sie mitten ins Herz. Oder wie es der Luther sagt, es ging ihnen mitten durchs Herz. Sie sind zutiefst betroffen gewesen von dem, was sie dort gehört haben, von der Wahrheit, die ihnen dort entgegengekommen ist, von dem, was Petrus ihnen erklärt hat. Und wir kommen an dieser Stelle etwas von dem mit über, wo der Paulus ein bisschen später im Römerbrief dann erklärt, wenn er nämlich sagt, der Glaube kommt durch das Hören der Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Oder der Luther hat es dann so übersetzt in seiner deutschen Übersetzung, der Glaube kommt aus der Predigt oder durch die Predigt. Wenn wir es vom griechischen Text her anschauen, dann kommt der Glaube aufgrund vom Hören von der Botschaft, vom erklärt überkommen, vom übersetzt überkommen. Wie es der Adrian auch nochmal gesagt hat, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Verständnisse, es erklären, es übersetzen, es verständlich machen, sodass überhaupt eine Chance entsteht, dass es durchs Herz geht. Mitten im Herz auch trifft. Das Hören von der Botschaft hat Menschen zum Glauben geführt. Viele von ihnen könnte man jetzt wahrscheinlich davon ausgehen, als hätten Pfingsttag in Jerusalem völlig überraschend und unerwartet. Natürlich werden viele von ihnen als Pilger nach Jerusalem gegangen sein, als Juden das Fest feiern, das im jüdischen Festtagskalender einen festen Wert hatte. Natürlich waren sie aus religiösen Gründen dort, aber die wenigsten haben wahrscheinlich erwartet oder erhofft, dass das passiert, wo dort passiert ist. Überraschend, unerwartet, überführt. Und das kann es durchaus geben. Dass der Heilige Geist dir begegnet und dich völlig überraschend, völlig für dich unerwartet überführt. Dir etwas offenbart. Dich zmitzt im Herz trifft. Und gleichzeitig dürfen wir uns aber auch bewusst sein, dass das nicht ganz ohne uns oder uns vorbei passiert. Dass es durchaus einen Einfluss hat, wie dass ich unterwegs bin. Ich war für eine Haltung, dass ich dran bin. Und zwar ganz egal, ob ich die Bibel aufschlage und für mich, dort, wo ich mir die Zeit nehme, ins Wort Gottes eintauche und die Bibel lese, oder ob ich mich aufmache in einen Gottesdienst. Es hat mit mir zu tun, mit was für einer Haltung, dass ich da unterwegs bin. Ist das eher offen und hörend und bereit für das, was ich mag ereignen? Oder ist es vielleicht eher abwehrend, kritisch, vorsichtig? Ist es sehnsüchtig, suchend, wie Jesus ja schon gesagt hat, wer sucht, der wird auch finden? Oder ist es eher, dass ich so ein bisschen eine Schutzmauer aufgebaut habe und schaue, dass es mir nur ja nicht zu nahe kommt? Und sobald es zu nahe kommt, habe ich gerade ein paar Gründe, warum das vielleicht mich nicht betrifft oder ich es nicht näher an mich herlasse oder so. Ich war für eine Haltung, ich war für eine innere unterwegs, bin ich da dran. Der Glaube kommt durch das Hören der Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Und das finde ich eben dann gerade wieder befreiend auf der einen Seite und herausfordernd auf der anderen Seite. Die Botschaft kommt von Christus. Es ist also nicht so, dass wir es immer völlig im Griff haben, ob uns etwas trifft im Herz oder nicht. Manchmal wetten wir es ja sogar noch, dass uns etwas trifft im Herz. Und wir gehen vielleicht vom Gottesdienst heim und sagen, das ist jetzt aber überschaubar gewesen heute. Gell? Hat mich vielleicht jetzt nicht so bewegt. die Predigt ist jetzt ein bisschen flach rausgekommen, oder was auch immer, dass wir denn für Gründe denn auch haben. Wir haben nicht immer Einfluss auf das, was uns zutiefst im Herzen trifft. Und das ist beruhigend und herausfordernd zugleich. Die Botschaft aber kommt von Christus. Unsere Verantwortung ist lediglich, in welcher Haltung dass wir hören. Mit welcher Offenheit wir ihm begegnen. Ob wir Mauern hochziehen oder Mauern abbauen. Ob wir offene Ohren haben oder verschlossene. Und da möchte ich in diesem Moment einen kurzen Break einladen und dir die Frage stellen. Wie bist denn du heute da, heute Morgen? Mit welcher Haltung bist du Teil von dem Gottesdienst? Wie parat bist du für Gottes Reden? Ich glaube, wir merken, das sind keine abschließenden Fragen. Also vielleicht das Du heute hier, das ist irgendwann dann vorbei und Teil von dem Gottesdienst auch. Aber die Frage, die Grundsatzfrage nach Haltung ist etwas, was uns immer wieder neu auch bewegt und herausfordert. Wie gesagt, auch dort, wo wir die Bibel aufschlagen oder wo wir im Auto ein Lobpreislied hören oder Lieder hören oder wo auch immer wir unterwegs sind. Mit welcher Haltung sind wir da denn dran? 3'000 Menschen haben das am Pfingstfest vor gut 2'000 Jahren aufgrund von der Predigt von Petrus und von dem, was ihnen dort erklärt worden ist, dieser Botschaft, dieser Kraft vom Evangelium ihren Glauben geschenkt. Sie haben sich taufen lassen, so wie der Petrus ihnen auch gesagt hat. Sie haben dann gesagt, was müssen wir machen? Das bewegt uns so sehr, was sollen wir machen? Und der Petrus hat gesagt, tun Buß kehren, darum lasst euch taufen. 3'000 Menschen haben sich an diesem Tag taufen lassen und haben den ersten Schritt in der Nachfolge oder den ersten Schritt in die Nachfolge von Jesus gemacht. Die erste Gemeinde ist entstanden vom Start weg, eine Megachurch. 3'000 Menschen in Jerusalem vom Start weg. Und fast täglich heisst es dann an dieser Stelle und in den kommenden Kapiteln auch wieder, täglich sind neue Menschen dazugekommen, wo Jesus gerettet hat. Die Apostelgeschichte beschreibt uns in ein paar wenigen Versen, was das Unterwegssein, die Schritt im Glauben, dann bedeutet haben für die ersten Christen. Ich lese uns da aus Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Jetzt weiss ich nicht, wie das in deinen Ohren tönt, wenn du das so hörst. auf der einen Seite kommen einem da ja in vielerlei Hinsicht ganz gigantische Sachen entgegen, was die erste Schritt in der Nachfolge für Christen dortmal bedeutet hat, was für eine Auswirkung auf ihr ganzes Leben, dass das gehabt hat. Und wir könnten ja heute auf die Idee kommen, zu sagen, ja, wir müssen es einfach genau gleich machen, wie die erste Gemeinde dortmal, und dann kommt alles gut. Quasi Copy-Paste von der ersten Gemeinde in Jerusalem, dann sind wir ja ganz nah bei dem, wo Jesus am Anfang hat wollen, und dann sind wir ganz fest in seinem Willen unterwegs. Ich glaube, das wäre die falsche Annahme und der falsche Schluss aus diesen Begebenheiten heraus, wo uns da berichtet werden. Ich glaube, im Reich Gottes geht es nicht einfach darum, dass wir die Handlungen von früheren Zeiten wiederholen. Dass wir einfach das Gleiche machen, wie die hier gemacht haben. Es gibt ja den Ausspruch, ich weiß gar nicht mehr, von wem das war. Wenn wir tun, was unsere Väter getan haben, tun wir nicht, was unsere Väter getan haben. Die sind kreativ, motiviert, ergriffen vom Geist unterwegs gewesen. Wenn wir einfach tun, was sie tun haben, machen wir nicht, was sie gemacht haben. Und das ist genau der springende Punkt. Wir sollen nicht einfach Copy-Paste machen, Handlungen wiederholen, weil dann stehen wir in der Gefahr von einer Religiosität, dass wir Handlungen wiederholen, ohne in der Kraft vom Geist zu leben. Dass wir Handlungen wiederholen, ohne aus dieser nicht fassbaren Kraft von Jesus, von den Toten auferweckt hat, zu schöpfen. Der Paulus hinterfragt nämlich genau das Handeln bei den Christen von Galatien. Wenn er im Brief Kapitel 3 zu ihnen sagt, warum macht ihr so unvernünftig blöde Dinge? Ihr habt doch angefangen, aus der Kraft des Geistes zu leben. Warum verlasst ihr euch jetzt wieder auf eure Kraft und das Gesetz? Ihr habt doch im Geist angefangen, hat der Luther übersetzt. Warum wollt ihr es jetzt im Fleisch vollenden? Was ist das Doofes? Und im Korintherbrief fügt er Neues dazu und sagt, Gott hat uns durch seinen Geist die Fähigkeit gegeben, seine Diener zu sein. Nicht in der Gesetzlichkeit des Buchstabens, sondern in der Kraft des Geistes. Er macht lebendig. Kraft vom Geist ist es, wo uns lebendig macht. Das bedeutet dann auch für uns, nicht nur für Christen in Galatien, was macht ihr für blöde Sachen da? Das bedeutet auch für uns nicht Gesetzlichkeit, sondern Freiheit steht im Raum. Wir müssen nicht die Handlungen der ersten Gemeinde kopieren. Es geht darum, wie dass wir aus der Kraft vom Heiligen Geist leben. So handelt und die Schritt gehen, wie der Heilige Geist sie uns zeigt. Und zwar dir, und mir und uns. So zu handeln und die Schritte zu gehen, wo der Heilige Geist uns zeigt, dir und mir und uns. Und dann sind wir an einem Punkt angekommen, wo schon der Prophet Jesaja im Alten Testament drin entdeckt hat. Wenn er nämlich sagt, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, der Luther übersetzt, weckt er mir das Verlangen, von ihm zu lernen und sein Schüler zu lernen wie ein Schüler von seinem Lehrer. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ein offenes Ohr haben. Auch da wieder in dieser Zweiheit von ich habe ein offenes Ohr, aber der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Es hat damit zu tun, dass Gott in mein Leben irrt und dass ich aber auch parat bin. Ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Vom Heiligen Geist geleitet zu leben, heisst, auf ihn zu hören. Von ihm zu lernen und ihm zu folgen. Und all das in einem Spannungsfeld drin. Und zwar im Spannungsfeld zwischen Eigenverantwortung und Abhängigkeit. Im Spannungsfeld zwischen persönlicher Vernunft und Führung vom Geist. Im Spannungsfeld von gelebten Gaben und vollkommener Hingabe. Ja, wir sind mit einer Eigenverantwortung, mit einem freien Willen ausgestattet. Wir haben Vernunft bekommen, die wir sollen brauchen und Entscheidungen treffen. Und wir sollen die Gaben, die Gott uns gegeben hat, völlig logisch auch leben. Und gleichzeitig auf der anderen Seite sollen wir in einer Abhängigkeit von ihm bleiben. Wir sollen auf die Führung vom Geist vertrauen. Wir sollen vollkommen hingehen, leben und unterwegs sein. In diesem Spannungsfeld drin bewegen wir uns. Und dann passiert etwas, wie es uns in Apostelgeschichte 15 aufgezeigt wird. Wie Christen hier mit diesem Spannungsfeld umgegangen sind, wenn es dann nämlich heisst, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen, dass wir uns so und so entschieden haben und dass wir so und so weitergegangen sind. Es ist ein Miteinander vom Wirken von dieser Kraft vom Heiligen Geist unter uns, mit uns, aber auch von unserem Handeln und aktiv sein. Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Ein kraftvolles Miteinander und nicht ein Entweder-Oder. Und darum haben so Schritt im Glauben und Next Steps im Heiligen Geist auch immer etwas mit der Gemeinschaft der Christen zu tun. Mit der Gemeinde. Ich weiss nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber in der Bibel drin und im Speziellen im Neuen Testament drin gibt es kein Ego-Christentum. Das gibt es nicht. Findet nicht statt. Aus Sicht vom Neuen Testament ist es ganz klar, wer Jesus folgt, wer der Wahrheit vom Glauben glaubt, wer Nachfolgerin und Nachfolger von Jesus ist, der ist Teil von seinem Leib. Paulus bringt das Bild ja ins Spiel, wenn er den menschlichen Körper nimmt und sagt, wir alle sind Glieder an dem einen Körper, an dem einen Leib Christi. Und jedes von uns bringt seinen Teil da rein. Und das Ganze funktioniert, wenn wir uns da alle trainieren geben und zusammenwirken. Ein Miteinander. Und nicht ein Ich und mein Jesus. Und wenn wir heute über Next Steps im Heiligen Geist nachdenken oder heute im Blick auf die Gemeinde oder auf die erste Gemeinde und in den kommenden Sonntagen dann noch in weiteren Schritten, dann ist das dazu da, dass unser Denken angeregt wird in dieser Hinsicht, im Blick auf die Gemeinde. Es soll uns inspirieren, darüber nachdenken, wie sind denn meine Schritte im Heiligen Geist, wo ich vielleicht im Leben drin schon gegangen bin, wo vielleicht sich heute ereignet oder wo in den kommenden Tagen auf mich zukommen. Es soll uns als Zweites aber auch herausfordern. Herausfordern, vielleicht nochmal ganz neu über die Kraft vom Heiligen Geist nachzudenken. Vielleicht ganz neu Gott darum zu bitten, dass er mir ein offenes Ohr schenkt, wo ihn gehört, so wie ein Jünger gehört, dass wir ihm folgen können. Es soll uns herausfordern, die Art und Weise oder die Kultur, wie wir sie vielleicht bis dahin gelebt haben, im Blick auf die Kraft vom Heiligen Geist, auch zu überdenken, neu zu denken, uns auf Neues einzulassen. Und aus dem heraus soll sie es dann auch im positiven Sinn hinterfragen. Wie der Paulus der Galater Christi schreibt und sagt, hey, was machen die da? Hey, da gibt es ja Sachen, die gut laufen. Ich habe gut angefangen, da hat es ja wirklich Wunderbares. Aber es hat auch ein paar Ecken, da müssen wir drüber reden. In einer positiven Sicht hinterfragen. Und dann geht es auch darum, dass wir anfangen, oder vielleicht ganz neu, oder in einem neuen Bewusstsein darüber nachdenken, was das Mitwirken in dem Leib Christi bedeutet. Was es heisst, ein Glied sein am Leib Christi. In den unterschiedlichsten Lebensphasen, wo wir uns drin bewegen, an den unterschiedlichsten Punkten, wo wir unterwegs sind. Vielleicht motiviert und voll des Geistes und voll der Motivation. Voll Fun im Blick aufs Evangelium. Gell? Vielleicht aber auch gesundheitlich angeschlagen, müde, kraftlos. Es sind alle Teile von dem Leib. Und das fordert uns alle auch raus, was Mitwirken in diesem Miteinander drin bedeutet. Und als Letztes möchte ich uns Mut machen. Mut machen, dass wir uns auf die Kraft vom Heiligen Geist einlassen. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus wieder eingesetzt hat auf dem Ehrenplatz zur Rechten vom Vater. Die Kraft ist in uns am Werk. Und ich will uns Mut machen, Mut zusprechen, dass wir in dieser und aus dieser und mit dieser Kraft leben. Als Gemeinde. Amen. Ich bete. Halleluja, Herr, das greife ich gerade auf. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht irgendwo stehen geblieben bist, im Allerheiligsten von der Stiftshütte, sondern dass du Vorhang aufgemacht hast und dass du weitere Schritte gegangen bist mit deinem Volk. Dass du uns Schritt geführt hast in deine Herrlichkeit, in deine Heiligkeit. Dass wir dürfen Tempel von dieser Kraft Gottes sein, dem Geist Gottes in uns. Ich danke dir, dass du uns in dem unterwegs sein weitere Schritte führst. Als Menschen, die wir dir nachfolgen, in der Gemeinschaft der Gläubigen, als Glieder im Leib Christi. Ich danke dir von ganzem Herzen für diese wunderbare Perspektive. Und ich bitte dich darin, dass du uns ein Ohr schenkst, wie Jüngerinnen und Jünger hören können. Können hören, können warnen, können zutiefst im Herzen getroffen sein. Und ich bitte dich, dass du uns den Willen schenkst. Wie es der Jesaja sagt, ich habe mich nicht verweigert, ich bin nicht zurückgeschreckt, sondern ich bin gegangen, ich bin gehorsam gewesen. Und ich bitte dich um Mut. Mut, da drin weitere Schritte zu tun. Mut, da drin weiter unterwegs zu sein. Mut, das zu entdecken und uns da drin führen zu lassen, wo du mit uns möchtest unterwegs sein. Danke, Heiliger Geist, bist du da, bist du in uns und willst du auch heute und in Zukunft neue Menschen zur Gemeinde hinzufügen, die gerettet werden. Danke vielmals. Amen.